Ja, der Psalm, den Silas gelesen hat, passt ja wunderbar, das Volk Israel, die Buße, die sie da haben. Und wir sind ja in der Nehemia-Reihe, der Nehemia, nach der babylonischen Gefangenschaft, wo ja das Volk Israel reingeführt wurde, weil sie Gott untreu waren. Und nachher nach dies nach einfach können zurückziehen ins ihres Land, das Volk Israel. Und etwa 140 Jahre nachdem, dass sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind, ist eben der Nehemia gerufen worden, für die Mauern von Jerusalem aufzubauen. Und zwar hat es angefangen, indem, dass er einfach total erschüttert war, als er gehört hat, wie es dort hier aussieht in Jerusalem. Das war seine erste Frage, seine wichtigste Frage. Nehemia, er wird bewegt, bewegt von der Liebe zu Gott, zur Liebe zum Volk Israel, zu Jerusalem. Und es war eine Vision, die er bekommen hat, die Wirklichkeit ist geworden. Angefangen hat es wirklich in dem, dass er einfach tief betroffen war. Erschüttert war über den Zustand, den er gehört hat, wie der Zustand ist. Und vielleicht ist das tatsächlich auch gerade passend, einfach zu einem Dank, Buß und Betttag. Wie sieht es eigentlich geistlich aus in Europa, in der Schweiz? Ja, sogar im frommen Emmental. Und wir haben dann gesehen, die Eigenschaften von einem visionären Verantwortungsträger ist, er ist treu gewesen in der Fremde. Er ist einfach im Alltag treu gewesen, er ist vorbildlich gewesen und vor allem ist er fokussiert gewesen auf die Ehre Gottes. Das ist ihm sein grösstes Anliegen gewesen. Wie steht es eigentlich um die Ehre Gottes? Wie steht es um die Ehre Gottes in unserem Land? Wie steht es um das, was Gott uns sagt in seinem Wort? Wie stehen wir zu Gott? Dann haben wir eine schmerzhafte, bedrückende Bestandesaufnahme gemacht und gemerkt, als er nach Jerusalem gekommen ist, wow, zerstörte Mauern, Schutt, Steine, verbrannte Stadttor und er resigniert nicht. Und das haben wir gelernt, hoffentlich von Nehemia, nicht resignieren, auch wenn es furchtbare Zustände sind. Und das geht es heute Morgen noch einmal. Und alle packen mit an. Er kann die Menschen in Jerusalem zusammenstellen, in verschiedenste Bereiche und Gruppen, unterschiedliche Berufsleute, Priester, Goldschmied, Apotheker, Leviten, Handwerker, die einfach miteinander die Mauern aufbauen. Und er bringt ihnen riesige Wertschätzung entgegen. Und das haben wir dann angewendet auf die Gemeinde Jesu, auf die Kirche von heute. Alle sind gefragt. Alle sind gefragt. Man kann nicht irgendjemand sagen, wenn wir Jesus angenommen als unseren Retter, jemand sagen, ja, ich habe keine Gaben, ja, mir geht der Auftrag nicht an, ich nehme mich da hier zurück. Sondern gemeinsam sind wir stark. Jede Person und jeder Dienst ist wichtig. Und dann geht es weiter beim Nehemia. Heftiger Gegenwind. Heftiger Gegenwind macht sich plötzlich breit, wo sie an diesem Werk sind. Sie sind top motiviert dran gegangen und jetzt gibt es unglaublichen Gegenwind. Und darum ist das Thema für heute Morgen attackiert und frustriert. Aber nicht nur attackiert und frustriert, sondern wie ist man aus der Frustration rausgekommen? Und zwar durch die Reorganisation und das neu motiviert werden, wie das der Nehemia gemacht hat. Zuerst mal der Widerstand mit Programm. Fängt an mit ja, einfach vielmals, wie wir vielleicht auch in unserem Land so im Moment so in dieser Phase sind, da ist viel Spott und Hohn. Als Sambalat hörte, dass wir die Stadtmauern wieder aufbauten, wurde er zornig, das hat ihn ein bisschen geärgert, ja. Er machte sich über die Juden lustig und sagt in Gegenwart von seinen Truppen, von seinen Freunden, was bilden sie sich diese elenden Juden? Meinen sie wirklich, sie können es schaffen? Sie wollen wohl verbrannte Steine, ihre Ruinen zum neuen Leben erwecken. Hahaha, oder? Und der Tobia, Ammoniter, stand neben ihnen und fügte hinzu, sie sollen doch ruhig bauen. Wenn ein Fuchs ihre Mauern anspringt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Das hat sowieso kein Verstand. Ah, komm, hey, das ist, ah. Und das ist so die Situation, wo viele in Europa, genau gegenüber dem Christen, ja, was sie, die Christen, die Hingerwäldler, die Konservativen, ich glaube sogar noch einen Schöpfergott. Hey, die Wissenschaft hat doch längstens alles anders bewiesen. Und es wird so ein bisschen gespöttelt und einfach, es wird ins Lächerliche gezogen. Und die passende Antwort, und da sind wir eigentlich schon mit drinnen beim eidgenössischen Dank, Buß und Bettag. Die passende Antwort von Nehemia ist ein Gebet. Es ist nicht, die Rache ist mein. Denen werden wir es jetzt zeigen. Hey, jetzt müssen wir uns hier mal bewaffnen. Jetzt müssen wir denen mal zeigen, wer der Meister ist, die umliegenden Völker. Das Land ist ja schließlich unser Land. Jetzt müssen wir die mal in Senkel stellen. Jetzt müssen wir mal und so weiter. Nein, das ist gar nicht sein Ansatzpunkt, sondern er geht ins Gebet. Doch ich betete. Doch ich betete. Der Nehemia, das haben wir ja schon gesehen, in all dem, was wir bis jetzt angeschaut haben, ist einfach ein Mann vom Gebet. Grundsätzlich ein Mann vom Gebet. Es hat immer angefangen, bevor er eine Entscheidung getroffen hat, bevor er irgendetwas gemacht hat, er ist nie in eine Macherhektik hineingekommen. Er ist immer zuerst ins Gebet gegangen. Doch ich betete. Und dann sagt er Gott, ja, sie machen sich lustig. Schau, es geht wieder um deine Ehre. Und das ist ihm so wichtig gewesen. Wir merken, er brennt. Das tut ihm weh, wenn Gott, dass er plötzlich zum Spott wird. Es geht um Gott. Es geht nicht um ihn selber. Dass sie ihn verspotten, dass sie das Volk Israel verspotten, die hier bauen, die Bauleute. Es geht um etwas Größeres. Es geht um der Gottes. Und schau, wie sie sich lustig machen. Sie haben letztendlich dich beleidigt. Es geht ja um dich. Und dann sagt er, schau, die Rache oder Gerechtigkeit, könnte man auch sagen, ist dein. Du musst hier einfach eingreifen. Du kannst hier Recht schaffen. Und dann sind wir in der Halbzeit. Halbzeit kennen wir. Halbzeiten kennen wir im Sport, beim Shooten zum Beispiel. Halbzeit sind ganz wichtige, entscheidende Punkte. Wir haben hier Halbzeit. Es heisst, schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Die sind top motiviert gewesen. Hey. Die sind richtig dabei gewesen, weil es vorwärts gegangen ist. Jetzt ist Halbzeit. Halbzeit im Sport ist oftmals entscheidend, wenn der Trainer zusammen mit seiner Mannschaft sich zurückzieht, analysiert, wie ist die erste Halbzeit gewesen. Und dann kommt die zweite Halbzeit, dann ist schon in gewissen Sinn auch schon ermüdet, oder? Es könnten sich schon Krampfverscheinungen einsetzen. Und man weiss vor allem auch die Stärken vom Gegner. Und das hat man dann auch analysiert. Und eigentlich ist das nichts anderes, was hier passiert. Es ist Halbzeit. Und zwar ist der Gegner, der steht immer noch auf der Matte. Und wo die Mauern bis zum zur Hälfte erbaut sie worden, dann wird der Widerstand grösser. Also auch für den Gegner ist die Halbzeit ein wichtiger Punkt. Hey, es geht vorwärts. Es geht vorwärts mit dem Aufbau von Jerusalem. Hey, wir müssen irgendetwas unternehmen. Und der Sanballat und der Tobia und die Araber, jetzt kommen noch andere dazu, Ammoniter, Aschoditer, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte macht. Von wegen einer Fuchskumpe zu haben. Hey, es geht vorwärts, es tut sich etwas. Wow, da heisst es, sie haben sich verbündet. Sie haben sich alle miteinander zusammengeschlossen. Und sie haben gekocht vor Zorn. Und sie planen, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Hey, ich habe mich gefragt, der Nehemia, im Auftrag Gottes unterwegs. Es geht ihm um die Ehre Gottes und er macht das Anliegen zum Gebetsanliegen. Gott, du musst eingreifen. Du musst hier helfen. Und was ist, wenn wir ganz fleissig beten und ernsthaft und voll Glauben beten? Was erwarten wir denn? Was erwarten wir? Dass doch nichts tut. Nein, wir erwarten Hilfe, Besserung, Veränderung, dass sich zum Positiven wendet. Doch, oder? Also sonst, hallo, das ist doch, wenn wir beten, erwarten wir das. Und jetzt sehen wir hier, es verändert sich nicht zum Positiven, sondern zum Negativen. Der Widerstand wird grösser, es wird härter gekämpft und es wird plötzlich gefährlicher für die, die bauen. Es ist eben Hauptzeit. Und die Hauptzeiten sind entscheidend. Die Hauptzeiten sind hier für die Finder entscheidend. Hey, es ist nicht mehr nur der Sanballat und der Tobias, sondern es sind die Araber, die Ammoniter und die Aschdoditer. Das heisst, ringsherum, wir können sagen, von Süden und von Norden, von Westen und von Osten. Jetzt haben sie die Finder überall und sie haben sich verbündet gegen die Israeliten, gegen die Juden, die hier die Stadtmauern aufbauen. Sie haben sich sogar verschworen und sie gehen planmässig vor. Und zwar Verwirrung stiften ist das Erste. Verwirrung stiften. Das ist nicht ein offener Angriffskrieg, dass die hier mit ihren Truppen hier gesammelt haben und nachher irgendwo ein Kriegsmaterial bereitgestellt und Israel wäre gewarnt gewesen, hey, jetzt kommen sie mit den Waffen und schaut, wie sie daherkommen. Nein, die haben ganz eine andere Taktik gehabt. Nun, es hatte verschiedene Gründe gehabt, warum sie das nicht so können machen im offenen Krieg. Weil, wir haben es ja gehört, Nehemia hat ja Genehmigung gehabt vom persischen König, die Stadtmauern aufzubauen. Das heisst, wenn jetzt die umliegenden Völker sich offen, gerade im Krieg, gegen die Israeliten, gegen etwas, was eigentlich der König genehmigt hat, sich nachher zusammentun und angreifen, dann hätten sie müssen rechnen, dass der persische König sagt, hey, diesen Erlass habe ich ja gegeben. Und dann wäre er aufmarschiert und dann wären sie ganz gehörig blöd dran gewesen. Nein, sie haben eine andere Taktik gehabt. Also das Hinterhältige, das Infiltrieren, also eine Taktik, was so schleichend kommt, um Verwirrung zu schaffen, bei denen, die hier arbeiten, die sollen verwirrt werden. Sie schleichen sich ein, wie so das trojanische Pferd. Oder? So, noch dies, noch, und dann sind wir da hier drinnen, und dann können wir Einfluss nehmen. Das war ihr Ziel, Verwirrung zu stiften. Und das Ziel war klar. Das Ziel war immer noch klar. Genau gleich, wenn sie mit dem Kriegsmaterial und Waffengewalt wären eingefallen wären. Das Ziel war eigentlich genau das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise. Zerstörung. Zerstörung vom Werk. Unsere Widersacher dachten, noch bevor die Juden es uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, oder? Wir schaffen es, ihnen zu kommen, Verwirrung zu stiften. Und dann zerstören wir das Bauwerk auf unsere Art und Weise. Wir bringen das zum Erliegen. Das ist eine andere Taktik. Kennen wir die Taktik? Wir bauen nicht irgendeine architektonische Mauern. Okay, mal im Moment mit dem Parkplatz, die wir auch Steine aufschichten und, oder verteilen und so weiter. Aber es geht eigentlich in der Kirche, im Reich Gottes, um etwas ganz anderes. Es geht um lebendige Steine, die sollen eingebaut werden, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, die sollen gerettet werden. Von dem redet das Neue Testament. Das war das Ziel, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Und dass das passiert, das passt dem Find null. Überhaupt nicht. Und der Find ist der Satan, ist der Teufel. Es passt ihm nicht, dass sich Menschen ihm verschreiben. Und er startet Angriffe. Zuerst mit lächerlich machen und einfach, denen den Mut nehmen. Und dann, sie sind dann schon still, oder? Dass wir einfach still sind. Einfach, ja, mir wird verlacht. Ja, wir werden verlacht. Aber wenn es dann gleich vorwärts geht, wenn Menschen dazu fingen, wenn da Christen aufstehen und für die Wahrheit eintreten, dann wird es plötzlich zu einem Problem für viele. Und dann kommt der Widerstand und dann kommt der Hass. Und dann ist der Find auf der Matte, wo das ist einfach ganz klar, wo die Zerstörung will, herbeibringen. Der Satan, der Teufel, ist Experte in taktischer Kriegsführung. Das heisst, ihre verdeckte Kriegsführung. Es geht nicht immer Frontalangriff. Weil Frontalangriffe in der Gemeinde Jesu unter den Gläubigen, das wissen wir in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, das hat vielmals dazu geführt, bis auf den heutigen Tag, das bringt Christen viel näher zusammen. Das vereint sie. Und das bringt sie zusammen. Und das macht sie stark. Und genau weil er das weiss, hat er eine andere Taktik. Er ist Experte in taktischer, verdeckter Kriegsführung. Und im Neuen Testament sagt Paulus, der Korinther, folgendes: Es soll Satan nicht gelingen, uns zu Fall zu bringen. Das heisst, dass er das Werk zum Erliegen bringt. Das soll ihm nicht gelingen, sagt Paulus. Und dann sagt er hier ganz etwas Interessantes: Denn wir kennen seine Gedanken nur zu gut. Und der Begriff hier im Griechischen, seine Gedanken, das ist total spannend. Das heisst eigentlich, seine Methode, sein Schema, seine Strategie. Oder wir können auch sagen, seine Taktik. Ja, kennen wir sie denn? Kennen wir die Taktik? Ja, die Taktik, die hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Von Anfang an, oder? Man kommt natürlich gerade Adam und Eva in den Sinn. 1. Petrus 5, der Petrus sagt jetzt das: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel. Der Teufel ist ein Begriff, der eigentlich heisst, der Durcheinanderbringer. Das habt ihr ja sicher auch schon gehört. Aber ganz genau, vom griechischen Begriff heisst es, der Fakten verdreht. Faktenverdreher heisst es ganz genau. Er ist der Faktenverdreher. Er tut Fakten verdrehen. Streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Nomen ist Omen. He? Er ist ein Lügner, ein Dieb, ein Löwe, ein Verführer, ein Verkläger, ein Mörder. Das sind alles Begriffe, die die Bibel braucht, um den Teufel, um sein Wirken zu umschreiben, was er alles ist. Und das ist... Kommt Fakten verdrehen, kommt schleichend, kommt zuerst einfach mal ganz so subtil rein. Und da müssen wir uns wappnen. Zuerst mal Zweifel äußern. An Gottes Wort. Das ist seine Taktik. Zuerst fängt es dort hier an Zweifel zu säen. Das ist subtil. Ja, ey, hat das Gott wirklich gesagt? Er redet Gott wirklich von Sünde? Redet er von Sünde? Ist Sünde etwas Schlimmes? Und dann fangen wir an und los auf die Gesellschaft so: Geiz ist nicht Sünde, ist nichts Schlimmes. Es gibt schon vielleicht schlimme Sünde. Mord und Totschlag, okay. Ist gut, sagt Bibel das. Und Diebstahl ist sicher auch, aber hey, Geiz. Geiz ist geil. Kennen wir das? Geiz ist geil. Das Lügen, das ist nicht so schlimm. Wenn es dir dient, das habe ich so gelesen, das hat der Psychologe gesagt, das ist eigentlich nichts anderes als ein schlaues Organisieren. Ja. Und plötzlich werden wir hier infiltriert, merken wir das, mit was und wie die Welt über bestimmte Sachen denkt, auch über Schlechtes, wo Gott schlecht nennt und sagt, das ist nicht gut. Und wir sind plötzlich infiltriert. Hat Gott wirklich gesagt? Und wir können jetzt hier ganz viele Sachen aufzählen, wo Gott eigentlich ganz klar sagt, und ja, das hat er es wirklich so gesagt. Und dann nimmt er es eben weg. Ihr werdet nicht des Todes sterben. Nein, also, nein. Also, letztendlich, hört, es spielt nicht so eine Rolle, wie wir gelebt haben. Schlussendlich sind wir ja alle zusammen gerettet. Und wenn es nicht so sein soll, dann sind wir einfach in unser Leben ausgelöscht. Also, es gibt keinen danach. Also, alles halb so schlimm. Ihr werdet nicht des Todes sterben. Ist es so eine nächste einfach Infiltration, wie man über die Lebenssituation nachdenkt, wo Gott etwas ganz anderes sagt? Und dann ersetzt er es mit einer Lüge. Das ist jetzt einfach die Taktik, die wir sehen, das ist eine Grundtaktik vom Find vom Teufel. Er ersetzt mit einer Lüge, ihr werdet sein wie Gott. Es wird euch besser gehen. Ihr könnt euch autonom machen. Ihr seid ja das höchste Wesen. Es gibt, also, gibt es überhaupt einen Gott? Also, gibt es einen Schöpfer? Gibt es ein Wesen über uns? Da ist einfach mal schon der Gedanke, gibt es wirklich einen? Und wenn es das nicht gibt, dann bist du ja niemandem gegenüber verantwortlich. Da hast du niemanden, der dir zur Verantwortung würde ziehen. Du kannst eigentlich leben. Hey, press aus diesem kurzen Leben das Beste, was du kannst, einfach raus. Egal, wie viel Egoismus drinnen ist, du musst einfach für dich schauen. Und plötzlich merken wir, wie das Ganze funktioniert. Und das kommt auch in die Gemeinde hinein. Also ich sage noch einmal, das ist die taktische Kriegsführung vom Satan, so eine verdeckte Kriegsführung, wie er das macht. Und dann kommt etwas beim Volk Israel. Das muss ja fast kommen. Sie sind von ganzem Herzen dabei. Sie haben, und ich sage jetzt, dass das ist eigentlich, was wir jetzt haben, ist Phase von einem gemeinschaftlichen Burnout. Aber man kann grundsätzlich, ich rede zu euch als einer, der das kennt, sind Phase vom Burnout. Es sind Phase vom Burnout, wo wir hier ganz klar sehen, wie das funktioniert, ein Burnout, und hier von einer Gemeinschaft. Es kann auch ein gemeinschaftliches Burnout geben. Das sehen wir hier. Das Volk ist mit ganzem Herzen dabei. Das heisst, mit anderen Worten, sie sind in der enthusiastischen Phase inne. Sie sind in der idealisierten Phase inne, wo alles hey. Wenn du Christ wirst, oder, und du hast das erlebt, vielleicht, du hast eine Entscheidung für Jesus dürfen treffen, und du hast gewusst, er hat mir meine Schuld vergeben, ich bin jetzt ein Kind Gottes, und du bist da ganz ballastlos gewesen, und du bist voll Gas mit ihm unterwegs gewesen, und voller Freude mit ihm unterwegs gewesen. Das ist die enthusiastische, die idealisierte Form. Jetzt wird alles nur noch besser. Das kann es aber auch im normalen Leben gehen. Viele Berufswahlen werden getroffen in einer enthusiastischen, idealisierten Phase. Und man ist, es startet so, ich nehme zum Beispiel einen jungen Assistenzarzt, der Medizin studiert hat, und er hat die Ideal. Die Ideal ist, ich kann Menschen helfen in ihren Krankheiten, in ihren Schmerzen. Ich kann ihnen beistehen, wenn es zu einer Operation kommt, wenn es vielleicht sogar zu einer Wiederbelebung kommt. Ja, das ist mein Job. Für das habe ich studiert. Für das lebe ich. Und nach 5 Jahren als Assistenzarzt, oder vielleicht hat er es dann schon ein bisschen höher geschafft, vielleicht Oberarzt oder was weiß ich, im Spital, all die Probleme und all die Frauen, die nicht helfen konnten, und die älteren Kollegen, die ihm vielleicht das Leben schwer machen, Konkurrenz kämpfen. Ich weiss das von Ärzten, die mir das gesagt haben, Konkurrenzkämpfe. Und dann ist nicht mehr vom Patienten her sowieso, er leidet so sehr, wir müssen ihm doch jetzt vielleicht die und die Operation, sondern ist es einfach das Leben in Zimmer 212. Wir merken, oder so, boah, das ist einfach noch das Leben. Oder? Einfach so das Problem noch im Zimmer 212. Es ist nicht der Mensch im Zentrum. Er ist irgendwo an einem anderen Ort angekommen. Und hier, jetzt gehen wir wieder zurück zum Volk Israel, das hat einen musikalischen Ohrwurm gegeben. Ich finde es, ich glaube, die Hoffnung für alle hat es eben so übersetzt, gerade als Ohrwurm, das heisst im Sinn von einem Gedicht, das sich reimt. Es ist ein Lied umgegangen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wir würden heute Morgen das Lied zusammen singen. Ich weiß nicht, welche Melodie ihr dazu würdet spielen dazu. Aber das Lied hat folgendermaßen geheißen. Der Text, ich kann euch nur den Text geben, die Melodie nicht. Und ich werde das auch nicht singen. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Das ist, oh mein Gott, ey. Boah, ein top motiviertes Lobpreislied, hä? Das wünschen wir uns. Gemeinden, Kirchen, heute Morgen in der Schweiz, dass sie das singen. Ja, vielleicht innerlich singen wir das vielleicht. So ernst das tönt, innerlich singen wir es. Wir singen zwar äußerlich andere Lieder, aber vielleicht sieht es innerlich genau so aus. Wir haben hier die Phase, die erste Phase, das ist eben die Desillusionsphase. Das ist eine emotionale Reaktion auf den Widerstand, den es gibt. Das ist einfach die Illusion. Man kommt eigentlich von idealisierten Phasen zum Realismus. Ja, es ist halt so. Das ist so mal die erste Phase. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, mit dem müssen wir leben. Es ist die Ernüchterung und Ermüdung, Desillusionsphase. Ah, es fehlt diese Kraft, es fehlt diese Freude, es fehlt uns einfach so dieser Motivation, die wir ursprünglich hatten. Es ist Halbzeit. Halbzeit! Am Freitag bin ich hier unten auch helfen, Steine legen. Bis ich nicht mehr möge. Nein, bin ich hey. Ach, wirklich nicht mehr. Aber wisst ihr, was der richtige Frust war? Wenn du schaust von dem, was gemacht ist, und dann habe ich vorgeschaut, was noch alles zu machen ist, dann denkst du, nein, meine Güte, was da noch zu machen ist. Und du bekommst einen Frust, weil du siehst, was da noch zu machen ist. Also ist ja das eine, die reine Arbeitsbelastung. Und das kann überall sein, oder? Das kann sein am Arbeitsplatz, das kann sein, dass wir umziehen sollten und wir sehen lauter Berge von Kisten und was sortiert werden und dann noch die Wohnung putzen. Also es ist ein riesen Berg, was noch vor uns liegt. Und wenn wir schon das gemacht haben. Und dann plötzlich kommt die Phase, boah, er wird müde. Und du schaust voraus, was noch ist. Und das haben sie gemacht. Halbzeit. Und der Widerstand war ja vor allem da. Und dann kommt die Drückung, Frustrationsphase. Das sind dann vielmals, das geht dann einher mit psychosomatischen Reaktionen. Das fängt an, vielleicht mit Kopfweh, mit Schlafstörungen, mit schlussendlich, das kann bis Herzproblemen und so weiter gehen. Aber es ist noch so viel Schutt. Es ist noch so viel Schutt. Zuerst fängt es an mit viel Arbeit. All die Mails, die sollten beantwortet sein. Die WhatsApp. All die Vorbereitungen, die sollten gemacht werden. All das, was noch sollte gemacht und erledigt werden. Und das ist wie ein riesiger Berg. Wie ein riesiger Berg. Und dann kommt eben die Frustration. Hey, es ist zu viel Schutt. Es ist zu viel Schutt vorhanden. Erdrückung, letztendlich. Und das kann in ganz verschiedenen Bereichen sein. Das kann in der persönlichen Ebene sein. Das sind vielleicht Eheprobleme. Und wir haben so den Eindruck, die Eheprobleme, die ich habe, die versteht ganz sicher niemand. Weil die sind so verfahren, die werden sich nie lösen. Vielleicht haben wir in der Kindererziehung Kinder, die völlig andere Wege gehen. Und wir denken zurück, wie viel haben wir investiert in die Kinder, an Liebe, an Zuneigung, an Prägung. Vielleicht ist es persönliche Minderwertigkeitskomplexe. Wir schauen unser eigenes Leben an als Schutthaufen. Wo wir überall versagt haben, wo wir schuldig waren, was wir alles falsch gemacht haben. Es gibt ja auch so die Phase, die ist so zwischen 65 und 70, wo man zurückschaut aufs Leben und nachher plötzlich genau das passiert und plötzlich kommt eine riesige Krise. Das kann auch in der Gesellschaft sein. Ach, die Gottlosigkeit. Hey, die zunehmen, das ist jetzt etwas tatsächlich, das macht mir extrem Mühe. Ich sage mir, die Bibel sagt ja davon, und die Lieblosigkeit wird überhand nehmen. Und ich sage, ja, genau das erleben. Der Wind wird immer rauer, der Umgangston immer heftiger. Und der Widerstand gegen Christus, gegen das Volk Israel, aber auch einfach überhaupt gegen die Werte, die Gott gegeben hat, der wird immer heftiger. Und der Egoismus immer stärker. Eine Verreuung von der Gesellschaft. Und plötzlich, boah, der Schutt ist so riesig. Gesellschaftlich. Und dann nachher noch, wenn wir in die Kirchen hineinschauen, wo die heile Welt ist. Oder? Oh, ja. Auch da. Uneinigkeit, Lauheit, Versagen, Unverbindlichkeit. Es sind nur so ein paar Begriffe, wo man plötzlich feststellt, oh ja. Und wie viel Sündhaftigkeit ist auch in der Gemeinde und bei uns selber, bei mir selber. Und wir haben keine Kraft. Und dann kommt die apathische Phase, das ist eigentlich der Punkt, wo wir eigentlich sagen, es ist sinnlos, es ist bringt nichts mehr, Sinn und Hoffnungslosigkeit. Wir können nicht weiterbauen. Es ist nicht möglich. Und jetzt sage ich etwas ganz Brutales. Rein menschlich gesehen ist es hier auch so. Und bei uns auch so. Es ist wahr. Es ist richtig. Wir haben keine Kraft. Es gibt unglaublich viele Probleme. Das Werk, wo wir drinnen stehen, dass Menschen zum Glauben kommen und dass lebendige Bausteine eingefügt werden, das ist viel zu gross. Viel zu gross. Das ist ein Riesenwerk. Es ist undenkbar, dass wir das machen können. Das ist das Fazit, das ich hier daraus nehme. Aber ihr werdet es sehen. Es bleibt nicht dort hier stehen. Es kommt hier nachher zur panischen Phase. Das ist die Verängstigung, dass sie Leute, und als die Judäer kamen, die neben ihnen wohnten, sagten sie uns wohl, wohl sehen wir, was für mühsame Kerlinnen sind das gewesen? Ja, wir könnten es heute sagen, das sind die Medien. Aber es sind nicht nur die Medien. Das sind letztendlich all die negativen Flüster-Propagandamacher, die immer wieder kommen, ja, hey. Ja, hey, es bringt nichts. Ja, hey, das ist viel zu gross. Ja, das ist, wir sind hier falsch im Kurs. Und sie kommen zusammen. Und, das kommt nicht gut. Das kann nicht gut kommen. Mit der Gemeinde kommt es nicht gut. Mit den Kirchen kommt es nicht gut. Und was die Kirchen und die, all die Gruppen, es kommt nicht gut. Immer das Negative. Und wohl zehnmal, das sind die das negativ Propaganda machen, immer und immer wieder. Und es ist letztendlich etwas, das den Gedanken füllt. Gedanken füllt von den anderen auch. Und hier von denen, die noch am Bauen waren. Wo eigentlich von ganzem Herzen dabei waren. Die Frage ist, was füllt denn unsere Gedanken? Und welche Gedanken geben wir denn eigentlich weiter? Sind das, wo wir eine Perspektive von der Hoffnung, vom Mut machen wollen, weitergeben? Oder sind das Perspektiven, die wir zerstören und Mut nehmen? Und das müssen wir uns fragen. Es sind Pfinden, die letztendlich das geschafft haben, hier das Werk zum Erliegen zu bringen. Und dazu brauchen sie tatsächlich einfach die Negaholiker, im Volk Gottes. Überall. Hey, wie kommen denn von überall? Hey, jetzt, also, von überall kommen sie. Und wir haben einfach keine Chance. Ich sage es noch einmal. Was füllt unsere Gedanken? Destruktiv oder aufbauend? Wie sind wir unterwegs? Was ist hilfreich? Und ich rede hier nicht von irgendetwas, wo einfach so nach dem Motto, könnte man jetzt so sagen, ja, die Überlebensparole, nur keine Panik auf der Titanic, alles gut. Nein, Nein, nein. Wir haben das Programm vom Nehemia. Oh, ich muss vorwärts machen. Es ist zuerst mal, es ist eine reale Gefahr. Es ist real. Ich sage es ist real, dass das Werk zu gross ist, wo wir drinnen stehen. Es ist real. Die Aufgabe und die Anforderung, die Bibel an uns stellt, ist zu gross. Wir werden dem nie genügen. Nie. Der Heiligkeit Gottes, dem Auftrag, nie genügen. Es ist eine reale Gefahr, die hier der Nehemia ernst nimmt und er tut sie nicht verharmlosen, aber er tut sie auch nicht überbewerten. Und das ist wichtig. Nicht verharmlosen, aber auch nicht überbewerten. Ich sah mir alles noch einmal genau an, dann sagte ich. Die Wachsamkeit muss verstärkt werden. Wir aber, und jetzt kommt wieder, hä? Ich finde das einfach top spannend. Wir aber flehten zu unserem Gott. Es fällt an im Gebet. Wir aber flehten zu Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das ist eine Top-Strategie, werden wir gerade noch sehen. An verschiedenen Stellen tut er Wachen aufstellen und besonders dort, wo er festgestellt hat, das ist ein strategisch das, hey, sondergleich, von dem können wir so viel lernen. Dort, wo die Mauern niedrig sind. Dort, wo noch Gefahrenpotenzial ist, dass du hier wirklich finden könnt, einfach hineinkommen. Dort braucht es besonders Wachen. Also das ist ein Strateg sondergleichen. Dort, wo sie Lücken aufweist. Es fängt an mit Gebet. Das heisst das Vertrauen in Gott. Das ist das Erste. Das Vertrauen in Gott. Und das Zweite ist, es gibt eine Kombination von Gebet, von offensivem Handeln und defensiver Sicherung. Und das gehört einfach zusammen. Und er nimmt das zusammen. Und das kann man nicht voneinander nehmen. Das ist ein ergänzendes Miteinander. Allerdings arbeiten von diesem Tag an nur noch die Hälfte. Pah, nur noch die Hälfte. Das ist Zeitverschwendung. Das geht jetzt nicht mehr so schnell vorwärts. Während die andere Hälfte wache stand. Und schaut, für mich oder für uns ist es wichtig, die Bibel, das Wort Gottes, das ihr findet, rauben, das ihr in Frage stellen. Und wir sehen gewisse Sachen, wo die Mauern plötzlich rissig sind, beziehungsweise tief sind, wo Gefahrenpotenzial besonders gross ist. Und dann reden wir von der Lehre, von der Geschichte vom Wort Gottes. Die Geschichte ist wichtig. Es gibt ganz viele, auch Christen, aber erst recht natürlich in der Gesellschaft, die sind geschichtslos geworden. Und geschichtslos meine ich einerseits natürlich in der Geschichte der Bibel. Geschichtslos geworden, dass man die Geschichte nicht mehr kennt, wie Gott mit einem Volk handelt, wie Gott Geschichte schreibt und darin Vertrauen fasst in einen Gott, der Geschichte schreiben kann, der seine Geschichte wird entschreiben. Das ist mal das eine. Aber auch gesellschaftlich, wenn Geschichte verloren ist von der Vergangenheit, was alles passiert ist, Nationalsozialismus zum Beispiel, wenn die Geschichte nicht mehr vorhanden ist, wenn die nicht mehr da ist, dann sind wir geschichtslos und das ist ein riesiges Gefahrenpotenzial. Das heisst, wir müssen die Geschichte, und ich rede jetzt nicht nur von der Geschichte der Menschheit, sondern vor allem von der biblischen Geschichte natürlich, die wieder ins Zentrum stellen. Darum nehmen wir ja solche Bücher, solche Texte, dass wir sehen, mit was für einem Gott haben wir es eigentlich zu tun. Dann haben wir natürlich Theologie. Das heisst, wir die gesamtzusammenhängende Themen anschauen, wo wir nachher sehen, ja, das sagt Gott zu Krankheit und Gesundheit. Das ist ausgewogene Lehre. Da müssen wir schauen, was sagt die Bibel im Gesamtzusammenhang. Und viele Christen sagen, ja, das ist halt langweiliges, unnötiges, manchmal sogar Beigemüse von der Kirche. Und das hat auf so viele Spaltungen und Uneinigkeit. Ach, komm. Und dann sind wir genau schon an dem Punkt, wir lassen das weg. Wir lassen es weg. Und dann werden die Mauern rissiger und brüchiger und brüchiger. Und wir sind ganz sicher, und das ist meine Überzeugung anhand von diesem Text, der kann der Find ganz schnell zerstörend eingreifen. Reorganisation, ich muss da hier vorwärts machen, das ist ergänzendes Teamwork, das er hier macht. Er teilt Leute geordnet nach Sippe ein, also eigentlich wieder wie erneut das. Für mich ist das, ja, Die Gemeinde Jesu, das sind Ortsgemeinden, wo Gott ins Leben gerufen hat, wo der Heilige Geist baut, Ortsgemeinden. Und das sind kleine Gruppen, wo man miteinander unterwegs ist, wo man einander zulässt, wenn einer ein Problem hat, wo man füreinander einsteht, wo man aber auch die Lehre vom Wort Gottes ins Zentrum stellt, Teamwork, hohe Eigenverantwortung. Er gibt riesige Kompetenzen ab. Er hat nicht alles selber in der Hand, sondern er sagt, mach das, mach das, mach das. Die verschiedenen Kompetenzen, die er gibt, nicht nur macht das, was ich euch sage, sondern auch Kompetenzen. Das heisst die Eigenverantwortung. Und dann die sichernde Verbundenheit, also das heisst Gemeinschaft. Er sagt auch hier, das Werk ist gross, es ist weitläufig, es ist zerstreut. Jeder weit ab von seinen Brüdern. Okay, das ist ein Gefahrenpotenzial. Wenn man sich plötzlich ins Abseits begibt. Und dann sagt er hier, an dem Ort, wo ihr den Schall des Horns hört, da sammelt euch. Hey, kommen zusammen. Das ist die sichernde Gemeinschaft. Hey, und darum werden wir auch auffordern, die Versammlungen nicht zu verlassen. Und dann kommt wieder das Wichtigste. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und das ist die Ermutigung und die Motivation, die wir heute Morgen weiternehmen, mitnehmen. Ja, das Werk ist zu gross. Das ist alles viel zu gross. Dazumal ist es zu gross gewesen. Und heute, die Gemeinde, Jesus, seine Kirche, ist zu gross. Und darum braucht es eine Fokussierung, eine neue Fokussierung auf den, was eigentlich macht, auf den, was eigentlich schafft. Vertraut dem Herrn, der alles in der Hand hat, der, der Geschichte schreibt, der, der ein Meer teilen kann, der, der ein Volk, ein Millionen, ein paar Millionen Volk in der Wüste kann versorgen kann, der, der einfach, der Gott ist auf unserer Seite. Und der Gott, und das möchte ich, mit dem möchte ich wirklich schließen. Der Gott, der nicht in der Hauptzeit mit der Menschheit aufgegeben hat und auch nicht in der Hauptzeit Jesus Christus, wo er auf dem Weg war, der Rettung zu schaffen, plötzlich aufgegeben hat und gesagt hat, so jetzt Engel, die Legionen von Engel sollen doch kommen. Hauptzeit beenden. Als Sieger hervorgehen. Nein, Jesus Christus hat den ganzen Dreck, den ganzen Schutt, die ganze Schuld auch von uns auf sich genommen, damit wir jederzeit Zugang haben und Kinder dazu haben, dass wir dürfen ihn um Vergebung bitten und er vergibt uns das. Warum? Weil er das gedreht hat. Weil er es gedreht hat. Und er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben. Nein, weil wir Versager sind. Weil wir einfach Versager sind. Aber seine Gnade ist grösser. Und das ist Motivation. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Das ist der, der auch die Weltgeschichte schreibt. Und er ist der, der seine Gemeinde baut. Amen.